Der Tagespodcast. Der Podcast der Tagespost, der katholischen Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur. Ja, willkommen bei einer neuen Folge des Tagespodcast. Mein Name ist Emanuela Sutter, ich bin Volontärin bei der Tagespost und mir gegenüber sitzt heute Stefan Bayer. Er ist Österreich-Korrespondent und Korrespondent für Südosteuropa und er betreut das aktuelle Thema der Woche mit dem spannenden Titel Zeitenwende in der Orthodoxie. Was können wir uns da erwarten?
Wir haben gerade Kriege in Europa. In der Ukraine tobt ein furchtbarer Angriffskrieg, der längst kein Eroberungskrieg mehr ist, sondern ein Vernichtungskrieg. Und das Erstaunliche ist, dass sich nicht alle Kirchen gegen den Krieg positioniert haben, sondern während die evangelische Kirche, die katholische Kirche bis hin zum Papst, auch das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel klar gegen diesen Krieg Position bezogen haben, geschieht in Moskau genau das Gegenteil. Der russische Patriarch Kyrill und sein Außenamtschef Hilarion haben sich auf die Seite Putins gestellt und in vielen Predigten, Ansprachen und Beiträgen diesen Krieg gerechtfertigt, damit, dass angeblich die Ukrainer und die Russen ein Volk seien, dass nur der böse, dekadente Westen den Ukrainern eingeredet habe, sie seien ein eigenes Volk. Also dieser Vernichtungskrieg von Putin wird ideologisch gerechtfertigt von der russischen Orthodoxie. Das führt weltweit zu einem Entsetzen. Das Moskauer Patriarchat verliert rapide an Ansehen. Ich würde sagen, die Glaubwürdigkeit des Patriarchen Kyrill ist im freien Fall. Nicht nur in der weltweiten Orthodoxie, interessanterweise auch in Russland selbst. Es gibt bereits mehr als 300 Theologen, die einen offenen Brief geschrieben haben an Kyrill, wo sie sich distanzieren. Und ich glaube, wir werden später einmal rückblickend sagen können, es hat sich hier wirklich etwas tiefgreifend verändert. Dieser Krieg hat das Bewusstsein der Europäer verändert. Er hat tiefgreifend die ukrainische Bewusstseinslage verändert. Aber er hat auch dazu geführt, dass die Fassaden der russischen Orthodoxie bröckeln.
Okay, vielleicht fangen wir ganz von vorne an, weil ich glaube, so für uns Katholiken ist so, wenn man sich nicht explizit damit befasst, die orthodoxe Kirche eigentlich sehr was Fremdes. Welche Rolle spielt die russisch-orthodoxe Kirche in der Politik? Wie ist die miteinander verzahnt?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Die russische Orthodoxie war mit dem Zarenhaus engstens verbunden. In früherer Zeit, als dann Lenin 1917 die russische Revolution gemacht hat, die Kommunisten waren ja antireligiös, wurde die Orthodoxie zunächst mal brutal verfolgt. Aber im Zweiten Weltkrieg hat sich das geändert. Stalin hat irgendwie verstanden, er braucht zur Motivation der Russen die Hilfe der Kirche. Und so kam es 1942 zu einem Deal zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und dem kommunistischen System. Aus dieser Umklammerung hat sich die russische Orthodoxie leider nie gelöst. Heute können wir sagen, sie ist einerseits in der Familie der orthodoxen Kirchen weltweit, zahlenmäßig die größte Kirche, aber es gibt einen großen Spalt zwischen ihrer Führung, also dem Moskauer Patriarchat, ganz eng angelehnt an das System Putin und mit diesem verwoben, und den einfachen Gläubigen. Also schon in den letzten Jahren hatten wir also auf der einen Seite die schönen Fassaden, immer neue Kirchen, die gebaut wurden mit dem Geld des russischen Staates, auch sehr großen Reichtum bei Kyrill und seinen Bischöfen, also bis hin zu der Tatsache, dass der Außenamtschef mit dem Learjet durch die Welt fliegt, ja, also dem eigenen Learjet natürlich, ja, nicht einem geborgten. Und auf der anderen Seite haben wir eine Bevölkerung, die immer stärker abrückt von der Kirche in Russland. Man muss sich vorstellen, es sind noch ungefähr 2% der Russen, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Das ist skandalös wenig. Also es ist viel säkularisierter als, sagen wir, Spanien oder Italien. Also in Russland haben wir schöne orthodoxe Fassaden, auf der anderen Seite eine Gesellschaft mit geringer Religiosität, mit hohen Scheidungsraten, mit hohen Abtreibungsraten, unglaublich viel Kriminalität, organisierte Kriminalität in Russland, hohe Korruption. Also da ist etwas morsch in diesem Haus. Jetzt kommt aber dazu, dass die russische, also überhaupt die orthodoxen Kirchen so organisiert sind, dass sie territorial denken. Nicht? Wir Katholiken sagen, der Papst ist quasi für die ganze Welt zuständig und dann gibt es Diözesen mit Bischöfen. In der Orthodoxie ist es so, dass die Patriarchate jeweils ein sogenanntes kanonisches Territorium beanspruchen. Die russisch-orthodoxe Kirche hat aus historischen Gründen, weil sie nämlich gegründet wurde oder es abstammt von der Kiewer Rus, die ihre Wurzeln, wie der Name sagt, in Kiew hat, die russische Orthodoxie immer beansprucht, nicht nur Russland, sondern auch Weißrussland, also Belarus und die Ukraine als Teil ihres kanonischen Territoriums. Die Ukrainer ticken aber religiös ganz anders als die Russen. Das zeigt sich schon daran, dass es in der Ukraine immer signifikant höhere Priesterberufungen gab, einen höheren Gottesdienstbesuch gab, mehr religiöses Leben und religiöses Bewusstsein gegeben hat. Deswegen ist es für die russische Orthodoxie so unglaublich schwierig, also einfach auch von ihrem Status her, unglaublich schwierig, auf die Ukraine zu verzichten. Heute sind ungefähr ein Drittel aller Gemeinden der russisch-orthodoxen Kirche immer noch auf ukrainischem Territorium. Und das, obwohl die Orthodoxie in der Ukraine gespalten ist und nur die Hälfte der ukrainischen orthodoxen Gemeinden überhaupt zum Moskauer Patriarchat gehört. Also so kompliziert sind die Dinge. Es geht leider bei dem Agieren des Moskauer Patriarchats viel weniger um theologische, spirituelle oder kirchliche Gedanken. Es geht sehr stark um Fragen der Macht, der Politik, des Einflusses.
In konservativen Kreisen gibt es ja einige Menschen, für die Russland so ein konservativ-religiöser Sehnsuchtsort ist, wo die Welt irgendwie noch heil ist. Aber das, was du sagst, dass ja eigentlich nur 2% der orthodoxen Bevölkerung in Russland geht regelmäßig in den Gottesdienst, ja, was ganz anderes sagt eigentlich.
Mir hat ein orthodoxer Bischof einmal erzählt, viele, viele Menschen, die sich als orthodox bekennen, also die sagen, naja, ich bin Russe, ich bin orthodox oder ich bin Serbe, also bin ich orthodox. Viele dieser Menschen kommen zweimal in ihrem Leben, so sagte mir dieser Bischof, in die Kirche und beide Male nicht auf den eigenen Füßen, nämlich zur eigenen Taufe und zum eigenen Begräbnis. Das ist natürlich ein bisschen polemisch überspitzt, aber es hat schon etwas Wahres. Also es gibt so ein Kulturchristentum, also dass Menschen, weil sie Russen sind und sich mit der russischen Geschichte identifizieren, sich auch als orthodox bekennen, ja, obwohl sie religiös überhaupt nicht praktizierend sind. Oder obwohl sie gar nicht getauft sind. Also auch das Phänomen gibt es. Aber es ist wahr, es gibt im Westen viele, die diesen Mythos vom heiligen Russland gerne geglaubt haben. Und tatsächlich hat Putin, ich würde sagen, mit diesen Gefühlen auch gespielt. Also Putin hat sehr geschickt verstanden, über viele Jahrzehnte, die Gefühle ganz unterschiedlich disponierter Europäer gezielt anzusprechen. Auf der einen Seite spielt er mit der Sowjetnostalgie. So sagte er zum Beispiel immer wieder, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war der Untergang der Sowjetunion 1991. Also da spielt er mit den nostalgischen Gefühlen von Kommunisten oder von Leuten, die die Sowjetunion aus irgendwelchen Gründen verklärt haben, also dezidiert Linken. Auf der anderen Seite dieser Mythos vom heiligen Russland, das gegen den dekadenten, verfallenen Westen sich abgrenzen muss. Und natürlich, ich gebe schon zu, wir haben in Westeuropa tatsächlich viele Dekadenzphänomene, die für uns als bekennende Christen unangenehm sind. Und deswegen ist man oft gerne versucht zu glauben, es gibt so Reservate, wo die Welt noch heil und gerecht ist. Also mit diesen Vorurteilen und Gefühlen hat Putin gespielt und relativ erfolgreich.
Ich möchte jetzt noch mal gern zu unserem Anfangsthema kommen. Also du meinst, dass dieser Schulterschluss zwischen Kyrill und Putin jetzt im Krieg gegen die Ukraine massive Auswirkungen auf die Orthodoxie weltweit hat. Ja, was sind denn das für Auswirkungen oder was könnten das für Auswirkungen dann in Zukunft sein?
Ja, also es beginnen bereits sehr viele Patriarchen abzurücken von Kyrill. Also man muss wissen, dass seit 2016 die russische Orthodoxie massiv versucht hat, die Führungsrolle unter allen orthodoxen Kirchen weltweit einzunehmen. Insbesondere in Konkurrenz zum ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel, das natürlich wenig oder keine politische Macht hat, aber die größte Kirchentradition hat. Also deswegen immer den Status des altehrwürdigsten und vornehmsten Patriarchates hatte. Die russische Orthodoxie ist mit sehr viel Geld in diese Konkurrenz gegangen und hat versucht, andere orthodoxe Kirchen auf die eigene Seite zu ziehen, in Konfrontation zum ökumenischen Patriarchen Bartholomäus. Heute erleben wir seit Beginn des Kriegs, also seit dem 24. Februar, dass immer mehr orthodoxe Kirchen weltweit auf Distanz zu Moskau gehen, weil sie diesen Krieg verurteilen. Also der Krieg hat zu einem Erwachen geführt, zu einer Bewusstwerdung. Und es wird als weltweit als Skandal betrachtet, dass Kyrill und das Moskauer Patriarchat nicht in der Lage sind, sich von diesem Krieg zu distanzieren. Das betrifft auch russische Auslandsgemeinden. Also wir haben große russische Auslandsgemeinden, etwa in Amsterdam oder Paris. Also wir reden hier über tausende Gläubige. Hier wird Kyrill nicht mehr im Hochgebet kommemoriert. Das heißt aus orthodoxer Sicht, dass man die Kirchengemeinschaft abbricht. Also das ist in der Dramatik gar nicht zu überschätzen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, es gibt auch innerhalb Russlands schon große Kritik, aber die größten Auswirkungen sind natürlich in der Ukraine, wo immer mehr Gemeinden, also schon über 100 Gemeinden, die Seiten gewechselt haben, das heißt von ihrer Abhängigkeit gegenüber dem Moskauer Patriarchat sich gelöst haben und mittlerweile der anderen orthodoxen Kirche, also den sogenannten Autokephalen, anhängen. Das heißt, wir haben hier eine Fluchtbewegung aus diesem Schock des Krieges und der Enttäuschung darüber, dass Kyrill sich nicht von Putin und seinem Krieg distanzieren kann.
Spekulieren wir mal ein bisschen. Was würde passieren, wenn sich Kyrill jetzt doch noch entscheiden würde, sich gegen Putin zu stellen und diesen Krieg verurteilen würde?
Ich glaube, dass es dafür jetzt zu spät ist. Der Glaubwürdigkeitsverlust ist bereits passiert, das Ansehen ist zerstört. Eine derart radikale Wende wäre wahrscheinlich nicht mehr glaubwürdig, nachdem Kyrill denn in vielen Predigten und Ansprachen diesen Krieg verteidigt und begründet hat. Wenn er sich von Anfang an gegen Putin und gegen diesen Krieg gestellt hätte, hätte das wahrscheinlich weitreichende Konsequenzen gehabt. Ich nehme an, er wäre wahrscheinlich sogar eingesperrt worden in Russland. Aber weltweit wäre das ein Signal gewesen. Also für alle Priester, für alle Gläubigen, für alle Bischöfe der Orthodoxie wäre Kyrill damit ein Held gewesen, ein Verteidiger des Besseren, des wahren Russlands. Also vielleicht hätte dann das heilige Russland tatsächlich ein bisschen an Licht gewonnen, also dieser Mythos des heiligen Russlands ein bisschen an Realität dazu gewonnen. Jetzt, glaube ich, ist es zu spät, das Ansehen ist ruiniert und das ist eine große Tragödie, weil es nicht nur um die Person von Kyrill geht, der bekanntlich selbst in früheren Jahren ein aktiver KGB-Offizier war, was nicht allgemein bekannt ist im Westen, sondern es geht leider auch um das Ansehen des Moskauer Patriarchats insgesamt.
Ja, schade, weil ich denke, es wäre auch ein starkes Zeichen für die ganze Christenheit.
Das ist wohl wahr, weil alle anderen Religionsführer, also der Papst, viele Bischöfe, Bischofskonferenzen, ja ein sehr deutliches, eindeutiges Zeugnis geben für die Opfer und gegen den Aggressor, vor allem gegen den Krieg. Die russische Orthodoxie ist dazu leider nicht in der Lage, weil sie seitens des Staates korrumpiert ist. Und das ist eine große Tragödie.
Ja, Stichwort Papst. Welche Auswirkungen hat denn dieser Krieg und dass sich Kyrill an die Seite von Putin stellt für die Ökumene mit der katholischen Kirche?
Papst Franziskus hat von Anfang seines Pontifikates an sich sehr bemüht um einen engen Kontakt zur russischen Orthodoxie. Das ist auch gut, denn zu vielen anderen orthodoxen Kirchen gab es bereits unter Johannes Paul II., unter Benedikt XVI. Gute Kontakte, aber nicht zum Moskauer Patriarchat. Hier ist eine Begegnung der Spitzen immer unmöglich gewesen. Papst Franziskus ist es tatsächlich gelungen, auf Kuba im Flughafengebäude von Havanna Patriarch Kyrill Anfang 2016 zu begegnen. Es gab also ein erstes persönliches Gespräch. Und es hätte wahrscheinlich viel Perspektive gegeben, wenn nicht die Entwicklung so gewesen wäre, wie sie in den letzten Monaten war. Papst Franziskus hat auch versucht, in einer Videokonferenz am 16. März zusammen mit dem Kurienkardinal Kurt Koch, der für die Ökumene zuständig ist, dem Patriarchen Kyrill ins Gewissen zu reden. Also er hat versucht, ihm zu erklären, dass dieser Krieg christlich niemals zu rechtfertigen ist. Leider ist es ihm nicht gelungen, ihm die Augen zu öffnen, sondern im Gegenteil. Die russische Seite hat den Papst und hat diese Videokonferenz instrumentalisiert. Kyrill hat versucht, in der Öffentlichkeit zu suggerieren, es gebe keine großen Auffassungsunterschiede, wovon natürlich in Wahrheit überhaupt keine Rede sein kann. Im Moment bemüht sich der russische Außenamtschef Hilarion, eine zweite Begegnung zwischen Papst Franziskus und Patriarch Kyrill zustande zu bringen. Ich halte das für keine gute Idee, denn alles spricht dafür, dass der Papst neuerlich instrumentalisiert werden würde für die Verharmlosung dieses Krieges und für die Interessen der russischen Orthodoxie. Ich glaube, man sollte römischerseits davon jetzt Abstand nehmen. Ich denke, es gibt aber eine andere gute Idee, die der Papst verfolgen sollte, nämlich er sollte meines Erachtens eine starke Zeichenhandlung setzen und jetzt in die Ukraine reisen. Präsident Zelensky und der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko haben ihn eingeladen. Die katholische Kirche in der Ukraine hat mehrfach signalisiert, dass er das für eine gute Idee hielte. Ich glaube, es wäre eine starke Zeichenhandlung. Papst Franziskus hat immer gesagt, von Anfang an die Ränder gehen. Die Kirche muss an die Ränder gehen und er tut es ja auch selbst in vieler Hinsicht. Heute ist der Rand in der Ukraine. Ich glaube, es wäre ein starkes Zeichen für die ganze Welt, wenn der Papst jetzt in die Ukraine reisen würde und die Sicherheitsbedenken seiner Umgebung beiseite schieben würde.
Ja, das wäre tatsächlich ein sehr starkes Zeichen weltweit. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Und Stefan Bayer, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das
Gespräch. Ich danke dir.
Das war der Tagespodcast. Danke fürs Zuhören und bis bald.